SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Eine neue Woche SWR 1, Leute. Hallo und herzlich willkommen, Martin Daum.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Daum. Sie sind Vorstandsvorsitzender bei Daimler Truck. Das ist ein Nutzfahrzeugehersteller, um genau zu sein, der größte der Welt. Also wir haben schon dann gleich gesagt, dann laden wir auch gleich den Chef des größten Herstellers ein. Sie operieren weltweit und jeder kennt so einen Mercedes-LKW, aber viele Marken, die Sie auch betreuen, von denen habe ich noch nie was gehört. Können Sie uns kurz umreißen, was Sie alles machen bei Daimler Truck?
Also wir sind wirklich weltweit unterwegs. Wir sagen manchmal scherzhaft, wir sind die einzige Marke, die auf allen Kontinenten unterwegs ist, weil es gibt zwei Unimogs, die in der Antarktis operieren. Deshalb decken wir auch den Kontinent ab.
Australien auch?
Australien natürlich.
Ja,
20-25% Marktanteil. Also wir sind überall fast dominant unterwegs. Wir haben in Europa mit Mercedes-Benz natürlich eine ganz wichtige Marke. Wir haben aber auch Setra-Busse im Reisebusbereich, gehört auch zu 100% zu uns. In USA mit Freightliner über 40% Marktanteil. Wenn Sie auf amerikanischen Straßen unterwegs sind, Highways, sehen Sie einen Freightliner in einer Minute mindestens 3 Stück. Mhm. Wir haben Thomas Built Bus Schulbusse. Ja. Ist immer schwierig, Deutsch-Englisch das Ganze zu machen.
Ja, wie kommt man zu diesem Markenreichtum? Also nehmen wir an, das haben Sie alles irgendwann zugekauft. Sind das alles jetzt, Sie sind ja 2021, haben Sie sich im Grunde abgespalten vom Mutterkonzern, also von Daimler und sind jetzt eine Standalone, eigenes Unternehmen. Haben Sie das alles in den letzten 2 Jahren hinzugewonnen?
Nein, hat sich über die letzten 100 Jahre fast dazu gekommen. Wir sind in Brasilien, haben 1952 angefangen. Wir haben Freightliner in den 80er Jahren gekauft, immer wieder integriert, haben aber dann dort die etablierten Marken gelassen, so wie wir ja auch in Deutschland, als wir Setra-Busse mit eingegliedert haben, dann auch den Setra-Markennamen belassen haben, weil einfach der Markenname für eine gewisse Qualität steht und einen Kundenstamm steht.
In diesem Mobilitätsgeschäft tätig zu sein, das wissen Sie besser als ich, ist eine sehr herausfordernde Geschichte geworden inzwischen. Jetzt mal ganz aktuell, Sie sind seit 35 Jahren bei Daimler gewesen schon, also seit 1987 auch im Unternehmen. Jetzt heute findet der Autogipfel statt beim Bundeswirtschaftsminister, bei Robert Habeck. Sie waren selber 4 Jahre im Vorstand auch der Daimler AG. Da gibt's jetzt zum Beispiel die IG Metall, die fordert wieder Förderungen für E-Autos. Die SPD will eine Abwrackprämie, die FDP ist dagegen. Also es wird jetzt gerade viel diskutiert wieder um Prämien und Unterstützung. Wie sehen Sie es?
Schwierig für mich zum PKW-Bereich Stellung zu nehmen. Wenn ich jetzt auf den LKW-Bereich übertrage, bin ich grundsätzlich eigentlich gegen Subventionen, um die Fahrzeuge zu dem Preis nach unten zu setzen. Emissionsfreie Fahrzeuge sind teurer als Dieselfahrzeuge, können wir nachher noch gerne drüber sprechen, warum. Und wenn ich die zu stark subventioniere, gewöhnt sich der Bürger an ein falsches Preisniveau. Wir müssen die Ausgleichsmechanismen auf anderen Feldern finden.
Aber wenn es keiner kauft, also wenn wir es jetzt auf den LKW-Bereich mal übertragen, Sie haben gerade einen sehr innovativen E-LKW von Mercedes-Benz herausgebracht, ist noch gar nicht lange her, den wollen Sie ja jetzt verkaufen, der ist bestimmt nicht billig.
Der ist deutlich teurer als ein Diesel, also über 2-mal so teuer als ein Diesel-LKW. Aber wir müssen ja am Ende überlegen, warum tun wir das? Ja, wir wollen den Klimawandel bekämpfen. Das ist die Basis. Es ist nicht eine böse Politik, die das zwingt. Es sind nicht Hersteller, die teure Autos entwickeln und der arme Verbraucher muss sie kaufen, sondern wir als Bürger wollen den Klimawandel bekämpfen, indem wir weniger CO2 ausstoßen. Und deshalb müssen wir dann auch die entsprechenden Folgen
Autogipfel heute im Bundeswirtschaftsministerium bei Robert Habeck. Die Autoindustrie kränkelt in Deutschland. Martin Daum in SWR1, Leute, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG, also natürlich aus einem anderen Bereich. Aber trotzdem, man kann es ja mal aufmachen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Was braucht denn die Automobilindustrie oder beziehungsweise überhaupt die Mobilitätsindustrie aus Ihrer Sicht jetzt, um nicht eben weiter zu kränkeln?
Also erstmal bezweifle ich, dass wir eine kränkelnde Industrie sind. Ich kann nur für LKW-Bereich sprechen. Wir haben letztes Jahr ein Rekordjahr gehabt. Wir werden dieses Jahr in schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen ein gutes Jahr haben. Wir investieren jedes Jahr weit über 3-4 Milliarden Euro rein. Und ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht, dass wir als gute Firma weiterhin unterwegs ist. Also da ist mir im LKW-Bereich, ist es zu früh, um Alarmismus zu machen.
Kann man das die beiden Bereiche überhaupt miteinander vergleichen, also LKW und PKW-Bereich?
Ganz schwierig, wäre eine eigene Sendung wäre. Das hat einen guten Grund gehabt, warum sich die Daimler AG damals nach über 100 Jahren in PKW und LKW getrennt hat. Und das hat sich für beide Bereiche als sehr positiv erwiesen.
Können Sie uns die zwei wichtigsten nennen?
Zum einen sind wir ein Business-to-Business-Geschäft. Das heißt, wir arbeiten mit Kunden zusammen, die wiederum unser Produkt einsetzen, um damit Geld zu verdienen. Ein ganz anderes Geschäft als im Pkw-Bereich. Mhm. Ich kaufe kein Lkw, um meinen Nachbarn zu beeindrucken. Ich kaufe kein Zweit-Lkw oder einen zu großen Lkw. Ich kaufe einen Lkw, weil es eine Transportaufgabe zu erlösen gibt. Das ist das eine. Zum Zweiten sind wir ein wirklich globales Geschäft, wo wir in jedem Land mit eigenständigen Firmen USA, Japan, Brasilien unterwegs sind, die wir dann global vernetzen müssen und dann Technologie miteinander auszutauschen. Ganz eigen. Geschäft.
Jetzt stehen Sie als Daimler Truck gut da. Sie haben gute Jahre hinter sich, auch seit der Abspaltung 2021. Ist trotzdem gerade auch schwierig. Dieses Jahr wieder ein kleiner Rückgang. Jetzt, wenn man mal auf die Pkw-Branche blickt, Moritz Schullerig, Chef vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, der sagt, dieses Problem in der Automobilindustrie ist hausgemacht. Also das heißt, wenn es Ihnen gut geht, haben Sie gut gearbeitet. Haben die nicht gut gearbeitet?
Doch, die haben sehr intensiv gearbeitet und sind halt im Moment in einem perfekten Sturm, dass man auf der einen Seite sehr stark in die Zukunftstechnologie investieren muss, auf der anderen Seite natürlich auch eine Konjunkturschwäche auch beim Pkw durchschlägt. Und wenn ich auf der einen Seite sehr, sehr viel investieren muss, dann ist, stört natürlich auf der anderen Seite, wenn die Konjunktur schwächelt und vor allen Dingen in den Kernmärkten, in dem Fall China und Europa gleichzeitig. Wir im Lkw-Bereich sind vor allen Dingen Europa und USA unterwegs und USA ist weiterhin ganz solider und wichtiger Ertragsbringer bei uns.
Sie hatten in der Nutzfahrzeugebranche letzte Woche die große Messe, die IAA Transportation in Hannover. Ich glaube, die wichtigste Messe auch für Nutzfahrzeuge.
Ja.
Sie waren natürlich auch dort. Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen in der Branche?
Zunächst mal ist natürlich bei uns die Konjunktur ist gedrückt. Ja, vor allen Dingen Europa, man kann sagen vor allen Dingen Deutschland in Europa, schwieriger Markt. Aber das ist bei uns Standard im Nutzfahrzeugbereich, das Auf und Ab. Ich habe schon mindestens 4, 5 Konjunkturkrisen durchlebt in meinem langen Leben.
Auch hier in Deutschland?
Ja, auch hier in Deutschland. Das ist normal im Nutzfahrzeugbereich. Sie können beim Nutzfahrzeugbereich einen langfristigen Durchschnitt über den Markt legen. In den Jahren, wo Sie mehr verkaufen als der Durchschnitt, wissen Sie, kommen später Jahre, in denen Sie drunter verkaufen. Wir haben in den letzten paar Jahren mehr verkauft, also werden jetzt 1, 2 Jahre kommen, wo wir drunter verkaufen werden. Da braucht man die Flexibilität in der Produktion. Das ist machbar. Wo die Branche in Hannover, ich würde sagen, sehr selbstbewusst und sehr gut aufgetreten ist, ist, was die Bekämpfung des Klimawandels angeht, sind wir im Nutzfahrzeugbereich nicht das Problem, sondern ein großer Teil der Lösung.
Sie klingen jetzt sehr optimistisch, wenn Sie so sprechen. Sie sagen, oh, ich habe schon einige Krisen erlebt. Wenn Sie mal Ihre Krisen, die Sie schon erlebt haben in Ihrer langen Zeit, mal miteinander vergleichen, gab es eine vergleichbare zu der jetzt?
Die Krise, die ich im Moment erlebe, ist immer die schwierigste, weil die am realsten ist. Mhm. Die Krise, die ich in der Vergangenheit gemeistert ist, war immer eine, von der ich lernen konnte. Und die Krise, die in der Zukunft liegt, vor der habe ich vielleicht am meisten Sorge. Nee, ich denke, das ist, in unserer Branche braucht man ein sehr ausgeglichenes Gemüt. Also nicht im Überschwang zu gehen, wenn es mal richtig gut geht. Auf der anderen Seite nicht in Panik zu verfallen, wenn es in die Krise reingeht.
Wir haben gerade schon gesagt, Sie waren dort. Wie sehen denn die Trends im Nutzfahrzeugebereich aktuell aus?
Der Trend ist zunächst mal, dass die gesamte Industrie, und da gehören die Zulieferer genauso dazu wie vor allen Dingen die Lkw-Hersteller, ein ganz breites Portfolio an Null-Emissionsfahrzeugen ausgestellt haben. Wir selber, Daimler Truck, haben den Truck of the Year Award, also das beste neue Truckfahrzeug, gewonnen. Das ist immer eine ganz große Auszeichnung in der Industrie für unseren Elektro-Lkw-Sattelzug. 600 Kilowatt Batterie, kann 40 Tonnen, 500 Kilometer elektrisch fahren. Wir haben Wasserstoff-Lkw mit Brennstoffzelle auf dem Messestand gehabt. Aber unsere Wettbewerber genauso, sehr, sehr viele Neuerungen, was es ums elektrische Fahren angeht.
Also Sie fahren da zweigleisig, wenn es um die Antriebe der Zukunft, sage ich jetzt mal, geht. Welche Diskussionen laufen denn da auf so einer Messe? Also wo sieht denn wer die Zukunft im Güterverkehr? Ist das strittig oder ist das eigentlich relativ klar?
Nee, das ist schon relativ klar. Wir haben ja, ich nenne das immer so eine magische Formel. Wir haben drei Komponenten. Das Produkt, das wir als Industrie anbieten, die Kosten, die der Spediteur, der unser Kunde hat, und die Infrastruktur, um dann die Energie zu bekommen, um dieses Produkt betreiben zu können. Im Produktbereich, würde ich sagen, hat die Industrie Riesenfortschritte gemacht. Im Kostenbereich ist ein Elektrofahrzeug oder ein Wasserstofffahrzeug immer deutlich teurer. als ein Dieselfahrzeug. Und nicht, weil wir blöd sind, sondern weil einfach deutlich teurere Teile in das Fahrzeug rein müssen. Dann können wir uns darüber streiten, ist, wie wird die Energie, wie kostet Strom, wie kostet Diesel, was kostet CO2. Und dann geht es um die Infrastruktur. Und da fängt das Problem an, weil die Strommengen, die wir bräuchten, wenn sämtliche Lkw elektrisch fahren würden, würden unser Leitungssystem überfordern. Und deshalb brauchen wir zwei Energiequellen und da kommt der Wasserstoff ins Spiel.
Struktur kommen wir sofort zu, Herr Daum. Was ja unstrittig ist, ist, die Emissionen sind gestiegen im Straßengüterverkehr, trotz technischer Verbesserungen 21% mehr als 1995. Das sind Lkw, Stadt- und Fernbusse, machen glaube ich 6% der gesamten Treibhausgasemissionen in der EU aus. Das ist eine ganze Menge.
Ja.
Und an den Emissionen im Straßenverkehr ist es ein Viertel. Alles richtig?
Nee, ich würde sogar mehr sagen. Also ja. ich weiß von mehr, dass wir im Straßenverkehr sogar ein Drittel der Emissionen ausstoßen. Aber jetzt kommt ganz wichtig dazu. Das Wort heißt hier Nutzfahrzeug. Jeder Lkw, der unterwegs ist, ist unterwegs, um unsere Gesellschaft zu unterstützen, Müll abzutransportieren, eine Baustelle zu versorgen oder Waren dorthin zu bringen, wo sie sie gerne kaufen wollen.
Heißt, sie werden gebraucht.
Sie werden gebraucht.
Ja, keine einzige Fahrt. Steht außer Frage. Ja. Aber ich wollte mal dagegen stellen, E-Trucks, also elektrische Nutzfahrzeuge, machen gerade mal 2% ihrer Verkäufe in dem Bereich aus. Woran liegt denn das?
Also zunächst mal als wir angefangen haben zu entwickeln, hat es ja eine Zeit gebraucht, gute Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Die haben wir jetzt da. Im Busbereich zum Beispiel, um auch mal einen Erfolg zu zeigen, im Stadtbusbereich waren wir 2018 schon mit dem ersten Bus unterwegs und inzwischen verkaufen wir 20-25% unserer Stadtbusse als elektrische Busse.
Ja.
Zweitens mal ist
Problem
es...
Problem war immer die Reichweite wahrscheinlich.
Ja, genau.
Im Stadtbus, im Stadtverkehr funktioniert das einfach besser.
Und wir haben gewaltige Fortschritte in der Batterie, Energiedichte gehabt. Wir haben auch gewaltige Kostenreduktionen bei der Batterie erzielt. Was wir immer noch haben, es ist deutlich günstiger, mit dem Diesel-Lkw unterwegs zu sein, als mit dem emissionsfreien Energiefahrzeug. Und weil unser Kunde ja auch Geld verdienen muss, und das sind meistens Branchen mit ganz, ganz geringen Gewinnmargen, kann ich den Spediteur überhaupt nicht verdenken, wenn er auf die günstigste Lösung geht. Mhm. Jetzt hat die Bundesregierung eingeführt eine CO2-basierte Maut. Und jetzt wird es teurer, wenn ich Diesel fahre. Also kommt ein Preis für CO2 drauf. Und da verspreche ich mir einiges, dass dann mehr E-LKWs verkauft werden.
Ja, in puncto Maut wird Ihnen ja vorgeworfen, dass Sie nur die halbe Maut bezahlen würden. Zum Beispiel schreibt uns hier Udo Müller, ein Transporteur, der uns hier schreibt, Daimler zahlt nur die Hälfte der Mauterhöhung. Das findet er nicht in Ordnung.
Daimler zahlt die volle Mauterhöhung.
Ja, warum haben Sie dann mal gesagt, wir zahlen nur die Hälfte?
Das, weil Daimler auch die Mercedes AG und also die Pkw-Bereich und der Lkw-Bereich ist.
Martin Daum ist bei uns Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck und da machen Elektro-Trucks gerade mal 2% der Verkäufe aus. Also die Notwendigkeit der Verkehrswende, die ist bei Ihnen schon lange angekommen, habe ich gehört. Aber jetzt gehen wir doch mal in so einen Lkw rein. Sie haben gerade gesagt, Sie haben den wichtigsten Award für Ihren neuen Lkw bekommen. Ich habe mir den angeschaut, der sieht toll aus. Ich würde ihn auch wahnsinnig gerne mal fahren, auch wenn ich es gar nicht kann. 500 Kilometer Reichweite. Da stellt sich bei mir jetzt die Frage, okay, wenn ich 500 Kilometer damit gefahren bin, das ist ja für einen Langstrecken-Lkw nicht viel. Wie lange brauche ich dann, um den zu laden?
Also zunächst mal nach 500 Kilometer müssen Sie sowieso mindestens 8 Stunden Pause machen. Zweitens, wir können, was es im Augenblick noch nicht gibt, aber wir könnten diesen Lkw mit 700 Kilowatt laden. Und wenn ich dann eine 600 Kilowatt Batterie habe und lade ihn mit 700 Kilowatt, wir können sogar auf 1 Megawatt gehen, sind Sie in 40 Minuten haben Sie die Batterie voll. Wenn Sie 600 Kilowatt mit 300 oder auch nur mit 150 Kilowatt laden, brauchen Sie 4 Stunden. Ihre Pause ist 8 Stunden, also kriegen Sie während Ihrer Pause den Lkw geladen.
Okay, also müssen Sie nur noch den entsprechenden Ladepunkt finden.
Genau.
Da sprechen wir gleich drüber. So ein Stromverbrauch, 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, richtig?
Ja, das haben wir jetzt bei unserem Test. Wir sind 17.000 Kilometer von Wörth bis ganz hoch ans Nordkap gefahren, dann runter nach Tarifa in Spanien am südlichsten Punkt von Europa und dann wieder zurück nach Deutschland, 17.000 Kilometer. Dort haben wir 103 Kilowatt auf 100 Kilometer auf dieser Strecke rausgefahren und voll beladen mit 40 Tonnen.
Also ermittelt unter Realbedingungen.
Ja.
Was kostet das Ding?
250.000.
Was kostet ein vergleichbarer Diesel-Lkw?
150.000.
Also deutlich mehr.
120.000, mehr als doppelte.
Mehr als doppelte. Eine größere Kapazität der Batterie, die brauchen Sie ja, weil Sie können ja auch nicht zaubern. Das bedeutet aber auch größeres Gewicht und mehr Platzverbrauch. Das frisst Nutzlast und Ladekapazität. Wie stark wirkt sich das aus? Sie runzeln weniger, die Stirn.
Weniger, weil die Ladekapazität, nein, weil wir das Ganze im Chassis untergebracht haben, die 600 Kilowatt. Wir haben auch jeden Kubikzentimeter zwischen den, also im Chassis heißt zwischen den Rädern und zwischen den beiden Längsträgern mit Batterien vollgesetzt. Sie sind schwerer als der Motor, das Getriebe und ein voller Tank. Wenn ich 800 Liter Diesel mit mir führe, wiegt das auch was. Ist ein bisschen schwerer, kostet von daher Nutzlast. Aber die wenigsten LKWs fahren voll mit voller Nutzlast, sondern meistens ist es eher der Platz, der beschränkt wird. Mhm. Aber ich würde sagen, diese Einschränkungen sind jetzt nicht kriegsentscheidend.
Also nicht kaufentscheidend. Um so ein E-Auto auf eine positive Umweltbilanz, Ökobilanz zu bringen, da braucht es ja ein paar 10.000 Kilometer. Da gibt es ja einige Studien. Wie ist das bei LKWs?
Also zunächst mal ist die große Frage, wie ist die Batterie hergestellt? Ja, die Batterieherstellung erfordert eine Menge an Energie, bis die Batterie gebacken ist. Und die Energie muss natürlich grün sein. Ja, also wenn ich, zweitens muss der Strom, den ich verwende, ein grüner Strom sein. Wenn ich irgendwo Kohle verstrome und dann eine Batterie auflade, dann verbrenne ich lieber Diesel. Wir brauchen auch nur 27 Liter Diesel auf 100 Kilometer, um 40 Tonnen zu bewegen. Also wir brauchen grüne Energie als Basis. Das ist ganz, ganz wichtig für die Energiewende.
Wenn Sie jetzt so mit Ihren Kunden, Sie haben gesagt, Sie sind ein, wie haben Sie es gesagt, B2B?
Business to Business, ja.
B2B-Bereich. Was beobachten Sie bei Ihren Kunden, bei den Spediteuren, bei den Logistikern, bei den Verkehrsbetrieben, bei den Reisebetrieben? Wonach fragen die?
Also unsere Kunden haben drei Fragen. Erstmal, kann das Produkt die Transportaufgabe lösen? Da können wir inzwischen Ja sagen. Zweitens mal, kann ich damit Geld verdienen? Das geht nur, wenn CO2 bepreist wird. Drittens mal, finde ich dann den Ladepunkt und den Strom? Und das ist das größte Problem, wenn ich in die Zukunft gucke.
Hm. Wo liegen da für Sie als Produzent die größten Schwierigkeiten, um diesen Anforderungen gerecht werden zu können?
Dass wir in der Energieverteilung keinerlei Aktien haben. Das geht über unsere Möglichkeiten raus. Wir brauchen in Deutschland, wir brauchen in Europa eine massive Investition in Stromnetze. Und deshalb sind wir gekommen und haben gesagt, wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen auch den Wasserstoff, weil bei Wasserstoff die Verteilung von grüner Energie.
CEO, Vorstandsvorsitzender von Daimler Truck. Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, 500 Kilometer muss man fahren und dann aber 8 Stunden Pause machen. Und da gab es jetzt aber eine Rückmeldung und zwar von sehr, sehr vielen Kraftfahrern, die uns geschrieben haben. Alle einhellig gesagt haben, Herr Daum, halt, das stimmt so nicht. Und zwar habe ich jetzt die Zahl bekommen von Manfred Abert, selbst LKW-Fahrer. Die Aussage ist nicht ganz richtig. Wenn ich nur 500 Kilometer schaffe, mache ich was falsch. Ich fahre im Schnitt zwischen 620 und 720 Kilometer. Des Weiteren müssen wir nicht 8 Stunden, sondern 9 Stunden Pause machen.
Ja, also erstmal grundsätzlich richtig, es ist die Durchschnittsgeschwindigkeit des LKWs. Ich fahre meine 8-9 Stunden oder 9 Stunden Fahrt mal Durchschnittsgeschwindigkeit, sagen wir mal 70 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, bin ich bei 630, das ist mehr als 500. Zeigt, wie wichtig die Ladeinfrastruktur ist. Ich muss nach einer gewissen Zeit eine Pause einlegen, auch in dieser 9-Stunden-Stelle. Wenn ich dann an meiner Raststätte, wo ich meine Pause mache, ein Schnellladegerät habe, kann ich schnell weiter zuladen. Dann weiß ich schon die Antwort. Da steht aber keine Ladesäule. Und deshalb ist die Infrastruktur so wichtig. Bin ich voll und ganz mit dabei. Im Augenblick können wir 500 Kilometer fahren. Das würde im Langstreckenverkehr Verhaltensänderung bedeuten, heißt auch nicht so effizient fahren wie heute. Ja, das ist eine Folge des E-LKWs. Deshalb setzen wir bei Daimler Truck auch auf Wasserstoff, weil ein Brennstoffzellen-LKW kann 1000 Kilometer fahren.
Ja, jetzt haben Sie ganz viele Sachen schon angesprochen, Herr Daum. Das müssen wir eins nach dem anderen abarbeiten. Also erstmal haben Sie sich jetzt korrigiert, denn die Kollegen haben da wirklich massiv Beschwerde eingelegt. Aber Sie sagen, am Ende des Tages war das zwar Ihre Rechnung, aber das geht nur so auf, wenn man sein Verhalten ändert. Ja. Jetzt wissen wir ja, die meisten Menschen und auch LKW-Fahrer, schließe ich da mal mit ein, die wollen ihr Verhalten gar nicht ändern.
Ja, aber zunächst mal müssen wir den CO2-Ausstoß reduzieren. Sie haben selber gesagt, der ist ja angewachsen, weil der Warenverkehr angestiegen ist. Wir wollen den Klimawandel bekämpfen, also müssen wir den CO2-Ausstoß reduzieren.
Okay, sprechen wir über die Ladeinfrastruktur. Da gab es eine Studie vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe, aus Ihrem Geburtsort. Easy kurz, 1000 Schnellladestationen würden reichen für den zu erwartenden E-Schwerlastverkehr in Europa. Klingt jetzt nicht so viel, 1000.
Nein, machbar. Das ist viel das ist viel zu wenig. Also da würde ich auch sagen, ist Quatsch. Wir haben mal ausgerechnet, wir brauchen, wenn wir den Fernverkehr, der in der Mehrzahl umgestellt werden müssen, brauchen wir zwischen jetzt und 2030 jeden Monat 400 zusätzliche Schnellladestationen. Im Augenblick sind wir bei 5 bis 10 jeden Monat. Da muss unheimlich viel nachgeholt werden.
Kann ich denn so ein E-LKW, also ich muss ja, wenn ich jetzt, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, wenn ich also 9 Stunden Lenkzeit habe, muss ich nach 4,5 Stunden 45 Minuten Pause machen. Gibt es da eine Schnellladung, dass ich dann zumindest weiterkomme mit meinem E-Truck?
Hätten wir eine 700 Kilowatt Ladesäule, kann ich in 45 Minuten locker 300 Kilowatt reinladen und die dann in den nächsten 3 Stunden auch wieder verbrauchen. Ich habe nur keine 700 Kilowatt Ladesäule. Deshalb kommen wir da zurück, ist für uns bei Daimler Truck ganz wichtig, dass wir auf die Wasserstofftechnologie setzen, dass wenn wir dann 2030 die Mehrzahl unserer Fahrzeuge emissionsfrei unterwegs sein, müssen wir auch Wasserstoff anbieten können. Mhm. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge anbieten können.
Ja, warum tun wir es nicht? Wo ist das Problem?
Weil der Wasserstoff noch nicht da ist. Wir brauchen grünen Wasserstoff, der muss importiert werden. Wir arbeiten damit am Persischen Golf mit Abu Dhabi zusammen. Wir arbeiten mit Air Products zusammen, die in Saudi-Arabien große Elektrolyseure installieren, die mit Solarstrom betrieben werden. Und dann muss mit Schiffen der Wasserstoff nach Europa gebracht werden. Und dann lässt er sich verteilen und an den Tankstellen tanken wie heute Diesel.
Sie haben in diese Technologie hier schon investiert. Wenn meine Informationen richtig sind, haben Sie mit Volvo ein Joint Venture namens Cellcentric gegründet, auch hier in der Region ansässig, richtig?
Ja, in Nabern.
Genau. Das ab 2025 in Europa eine Serienproduktion von Brennstoffzellen aufbauen
wird. Leider noch nicht Serienproduktion, aber Prototypproduktion. Wir haben die ersten 5 Fahrzeuge vor 2 Monaten auf die Straße gelassen in Kundenhand. Wir werden dann 100 bis 200 Fahrzeuge in den nächsten Jahren auch als Prototypen rauslassen und die Serienproduktion wird dann in der zweiten Hälfte der Dekade anlaufen.
Warum fahren Sie eigentlich zweigleisig, Herr Daum? Also glauben Sie selbst nicht an die E-Mobilität oder ist Ihnen das zu gefährlich, auf ein Pferd zu setzen?
Weil der Aufbau zweier flächendeckender Infrastrukturen billiger ist, als wenn ich mit einer Infrastruktur alles abdecken muss. Mhm. Wir haben es ja selber gerade gehabt, wenn ich überall auf jeder Raststätte, an jedem Platz, wo heute ein LKW parkt, eine Ladesäule habe, das muss eigentlich in Zukunft das Visionsbild sein, aber dann brauche ich so viel Energie an jedem Rastplatz, dass damit unsere Stromnetze überfordert werden. Okay. Deshalb braucht man eine zweite Lösung.
Warum kommen wir da nicht voran? Fehlt es am Willen in der Politik?
Nee, einfach an der Zeit, die es braucht, um Hochspannungsleitungen zu machen oder auch den Nebenwirkungen. Wenn wir Windräder aufstellen, dann stört es natürlich das Landschaftsbild und wenn wir Hochspannungsleitungen ziehen, dann möchte ich das auch nicht, dass es über mein Haus geht. Das sind Folgewirkungen der Umstellung und da muss für jedes Einzelne eine Lösung gefunden werden und das macht das Ganze schwierig, aber die Zeit drängt und deshalb arbeitet sowohl die Politik als auch die Industrie mit Hochdruck dran.
Und wir gehen gerade im Galopp hier durch die alternativen Antriebstechniken und da würde ich gerne noch ein paar andere Sachen noch hinzufügen. Es gibt ja noch andere Lösungen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Biogas aus?
Biogas ist zunächst mal ist der Gasmotor schwieriger oder weniger leistungsfähig als ein Dieselmotor, ist eine Alternative definitiv, aber es gibt zu wenig Biogas, um den gesamten europäischen Fernverkehr auf Biogas umzustellen.
Also ist das im Grunde etwas, was man jetzt erstmal zur Seite legen muss?
Also irgendwo muss jede Firma sich dann überlegen, wo gehen wir mit unseren Investitionen rein. Wir haben früher mit Diesel eine Technologie gehabt. Wir verkaufen keinen einzigen LKW mehr, unterstützen jetzt eigentlich 4 andere Antriebsarten. Diesel weiterhin, E-LKW, Brennstoffzellen-LKW, Wasserstoffverbrenner. Eine 5. oder eine 6. wird einfach uns verzetteln. Wir machen lieber 4 richtig als 6,5.
Ich frage mal ein bisschen ketzerisch. Also Kritiker sagen ja, die Industrie könnte die Emissionen deutlicher reduzieren, auch ohne alternative Energien, indem man die Verbrennermotoren einfach mal etwas sparsamer gestaltet, sage ich jetzt mal so. Ich muss da immer an diesen 3-Liter-Wagen von VW denken, vielleicht erinnern Sie sich dran, Herr Daum, in den 90ern, da hat ihn keiner gekauft. Und jetzt verbrauchen die Autos immer noch 7 Liter. Kann man das im Lkw-Bereich nicht auch, die einfach sparsamer
machen? Das machen wir die ganze Zeit und da ist Lkw schon ganz anders unterwegs. Als ich meine Karriere im Lkw-Bereich angefangen habe, haben wir 40 Liter verbraucht. Ich weiß, ich habe irgendwann meine Rede gehalten, wo ich vom 30-Liter-Motor geredet habe, habe ich Ärger mit meinen Ingenieuren gekriegt. Inzwischen sind wir bei 27. Es gibt Ideen, dass wir auf 24, 23 runtergeht. Also da hat sich unheimlich viel getan. Der Diesel ist unheimlich sparsam. Stellen Sie sich vor, wir fahren mit 27 Liter auf einer bei LKWs natürlich immer schwierig, wie stark bin ich beladen, wie ist die Strecke, sind Berge oder so zwischendrin, aber sie fahren mit 27 Liter auf 100 Kilometer 40 Tonnen. Obwohl ich weiß, draußen sind Fahrer, die sagen, ich fahre mit 25, ja, dafür gibt es okay, andere, die fahren mit 29.
Genau, das ist dann der Mittelwert. Also, was ich neulich gesehen habe auf der Autobahn, ist so Oberleitungen, die auf der rechten Seite da pranken. Das könnte doch auch eine Lösung sein. Also, die LKWs an Oberleitungen anschließen. Ich sag's jetzt einfach mal so, Herr Daum. Gibt doch auf deutschen Autobahnen jetzt auch ein paar Teststrecken. Auf der A5, A1 und ich habe es gesehen auf der B462 hier in Baden-Württemberg.
Im Murgtal, ja. Sieht schrecklich aus. Ich halte es für ausgemachten Blödsinn. Wir haben schon einen Güterverkehr, der mit Oberleitung sehr gut unterwegs ist. Nennt sich die Deutsche Bundesbahn. Und wenn wir das auf die Straßen machen, dann gerade mal das gleiche Problem wieder mit der Bahn, unheimlich schwierig auszubauen, unheimlich anfällig für Wartungsarbeiten, für Witterung und im Übrigen müssen wir es europaweit ausrollen. Halte ich für absolut keine gute Idee.
Ist auch zu teuer?
Deutlich teurer und gucken Sie sich mal den Rohstoffverbrauch an, den wir haben, allein um diese Oberleitung zu machen. Und wenn dann alle LKWs dranhängen, dann wird es auch wieder schwierig.
Aber apropos Kosten, wie hoch sind für Sie eigentlich die Entwicklungskosten, wenn Sie jetzt so zweigleisig fahren, also gleichzeitig versuchen, den Wasserstoff als Antrieb voranzubringen und die Elektromobilität? Da haben Sie ja unglaubliche Entwicklungskosten.
Also Sie können sagen, ja, wir geben im Jahr auch für Investitionen etwa 3,84 Milliarden Euro aus. Der Aufbau von einer Batteriefabrik, die 30.000 LKWs versorgt, kostet etwa 2 Milliarden. Also das sind Riesenbeträge, die wir als Industrie in die Hand nehmen müssen.
Neigen wir in Deutschland eigentlich dazu, Herr Daum, uns innovative Techniken schlecht zu reden?
Nein, überhaupt nicht. Wir sehen halt nur immer auch wieder die Nebenwirkungen und wollen vielleicht in Deutschland alles gleichzeitig gelöst haben, anstatt einfach mal auszuprobieren und dann, während wir ausprobieren, die Lösung zu verbessern. Also das beste Gegenbeispiel ist eigentlich der Stadtbusverkehr, wo es ganz langsam angefangen hat und sich inzwischen doch flächendeckend durchsetzt.
Aber Sie stecken da ja als Anbieter von Logistikfahrzeugen auch ein bisschen im Dilemma. Also wenn Sie jetzt, sage ich mal, die Transportkosten steigern durch die Elektromobilität, dann schlägt es ja auch wieder auf die Preise von Lebensmitteln, Konsumgütern und so weiter durch. Also es wird teurer, das wird wieder Ärger geben. Sinken die Kosten, gibt es mehr Verkehr. Das ist auch wieder schlecht. Also können Sie es überhaupt richtig machen?
Also zunächst mal hängt die Menge des Verkehrs nicht an den Kosten, sondern die Menge des Verkehrs liegt dran, dass wir an der Bevölkerung, an den Waren, die wir verbrauchen, wie man am Anfang gesagt hat, kein LKW fährt aus Lust und Dollerei durch die Gegend, sondern weil es notwendig ist, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten und die Bürger zu versorgen. Deshalb, es wird allerdings teurer werden, weil Kohlenwasserstoff, also Diesel, Benzin, ist die effizienteste Art, Energie zu speichern und zu transportieren. Und wenn ich eine andere Art nehme, wird es teurer. Das ist, glaube ich, etwas, was uns allen klar sein muss. Die CO2-freie Welt wird eine teurere Welt werden als die. Deshalb haben wir die letzten 100 Jahre unsere Wirtschaft auf CO2 aufgebaut.
Okay, ich habe noch eine letzte Frage dann vor den Nachrichten. Die kommt von Matthias aus Kraichtal. Der möchte wissen, würden die Ressourcen für die Akkus reichen, also Lithium, Kobalt und so weiter, wenn wir komplett auf umstellen?
Ja, gehe ich von aus, weil Lithium gibt es genügend auf der Erde. Wir sind auch nicht mehr mit Kobalt unterwegs, sondern wir gehen ja mit der sogenannten LFP-Technologie, Lithium-Ferro-Technologie. Da sind keine Materialien drin, wo ich Engpässe sehe.
Schauen wir mal zurück, Herr Daum, auf Ihre lange Karriere. Was waren für Sie die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung, es hat immer Spaß gemacht, ich würde nie von Herausforderungen reden, war eigentlich Spaß, es war die Breite der Themen von der Entwicklung über Marketing, über Controlling, über Produktion, dauernd lernen zu dürfen, nicht zu müssen, ja, ganz wichtig, und mit ganz super tollen Menschen zusammenzuarbeiten, Chefs zu haben, von denen ich viel gelernt habe, tolle Mitarbeiter zu haben, wie heute auch. Es hat immer großen Spaß gemacht.
Sie genießen ja einen hervorragenden Ruf. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört und da sagt man, der Martin Daum, der ist schon lange Chef, aber der ist Mensch geblieben.
Für mich war immer wichtig, ich mach Arbeit für Menschen, für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter, für die Gesellschaft. Es war immer für mich, Chef zu sein, war nie Privileg, sondern Verantwortung. Und dann mit einer gewissen Freundlichkeit, sich selber nicht so wichtig zu nehmen, anscheinend kommt es gut an und bringt dann solche Kommentare.
Sie haben es trotzdem gerade so ein bisschen dargestellt wie so ein Spaziergang. Sie sind ja der erste Vorstandsvorsitzende seit der Abspaltung 2021 und so ganz eine kleine Nummer ist das jetzt nicht. Welche Herausforderungen haben Sie denn seitdem zu bewältigen?
Ich war ja vorher schon lange im Daimler AG Vorstand für Nutzfahrzeuge zuständig. Ich war 8 Jahre lang in USA für das dortige Nutzfahrzeuggeschäft zuständig. Das war ja auch eine Firma mit 20 Milliarden Umsatz. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr lange im Geschäft. Von daher war diese Breite eben von der Technik bis zum Kunden und dabei auch noch Geld verdienen, war schon immer ein Spaß. Und ich nenne das immer die unternehmerische Aufgabe. Ja. Ein Unternehmer denkt immer an die Zukunft und weiß aber, dass die Zukunft nur dann kommt, wenn er heute Geld verdient.
Sie haben 2 Hauptstandorte in Baden-Württemberg mit Daimler Truck, nämlich Mannheim und Gaggenau. Richtig?
Wir haben Mannheim, Gaggenau und Stuttgart, Leinfeld, Nechterding, wo wir unsere Zentrale haben.
Wir haben zwei Zentrale.
Und dann haben wir in Wörth am Rhein, was jetzt mögen alle Pfälzer mir verzeihen, ja fast schon zu Baden-Württemberg gehört. Gehört natürlich zu Rheinland-Pfalz.
Können Sie hier in diesem Sender gerne ungestraft sagen. Aber in den letzten Monaten geht ja immer wieder diese Prognose der Rezession, auch von den Wirtschaftsinstituten, stagnierende Wirtschaftsleistung geht um. Das Wort Deindustrialisierung geistert herum. Wie sehen es Sie denn als jemand, der 2 große Standorte in Baden-Württemberg zu verorten hat? Wie steht wir hier da?
Zunächst mal ist die Wirtschaft stark zurückgegangen, insbesondere in Europa, insbesondere in Deutschland. Und weil wir einen hohen Marktanteil in Deutschland haben, viele unserer LKWs in Europa einsetzen, arbeiten wir im Augenblick in Wörth auch nur mit halber Kraft und deshalb auf Kurzarbeit. Aber das ist Teil unseres zyklischen Geschäfts und wir hoffen, dass es 2025 dann irgendwann wieder anzieht.
Mhm. Wie schätzen Sie es ein? Also werden Unternehmen, so wie es manche sagen, scharenweise das Land verlassen?
Nein, das ist immer erstmal, sehe ich nicht. Und dann ist es ja auch bei uns immer ein europäisches Business. Und zweitens sind wir dann wiederum global unterwegs und werden dann eben dann die Waren, die von aus einer fernen Weltgegend zu uns transportiert werden, auch hier wieder mit LKWs weiter transportieren.
Sie sind ja Karlsruher, das habe ich vorhin schon gesagt, gelernter Bankkaufmann und Betriebswirt, seit 1987 bei Daimler und ungefähr seit 20 Jahren schon in verantwortlichen Positionen, also da und dort Chef. Fahren Sie denn die LKW, die Sie entwerfen, auch selber?
Ja, ich fahre sie selber, es macht riesen Spaß und ist begeistert. Aber ich muss hier eins sagen, als ich die Anmoderation heute Morgen gehört habe, wo auf die Sendung hingewiesen wurde, wurde eine Falschmeldung verbreitet. Ich muss jetzt ganz deutlich sagen, ich kann nicht ein LKW mit Anhänger rückwärts berghoch einparken. Überhaupt nicht. Rückwärtsfahren ist mit Anhänger, ist im LKW die größte Herausforderung. Und ich habe höchste Hochachtung vor jedem Fahrer, der das perfekt kann. Ich kann es nicht perfekt. Aber irgendwann ist es in die Medien reingekommen und seitdem wird immer kolportiert, ich könnte es. Nein, ich kann es nicht.
Jetzt haben wir auch mal rausgefunden, wie Falschnachrichten entstehen. Einer schreibt es falsch, die anderen schreiben es ab. Oder wie auch immer, behaupte ich jetzt mal so. Aber fahren können Sie schon.
Da geradeaus nach vorne fahren. Ja, rückwärts fahren ist die große Schwierigkeit beim LKW, aber fahren natürlich und wir haben auch schon tolle Fahrten gemacht. Also das Highlight meiner Karriere, sage ich immer, war die Fahrt, als wir hier von Stuttgart nach Afghanistan 2004, glaube ich, war es, mit 20 LKWs gefahren sind.
Sind Sie da mitgefahren?
Ja, bin ich mitgefahren und ich kann mich dann immer noch an eine Begebenheit erinnern, kurz vor Afghanistan auf einer Passhöhe. Ich bin dann mit dem Unimog auf den Berg hochgefahren, habe von oben Fotografen erlaubt, die Möglichkeit gegeben, runter zu fotografieren. Und es war wie so eine Karawane. Und es hat, die da lag auf dieser Passhöhe mit den LKWs, super toll ausgesehen und hat gezeigt, wie wichtig Warenverkehr und wie völkerverbindend das ist. Und es zeigt auch, wie sich unsere Welt verschlechtert hat. Könnte man heute nicht mehr fahren.
Eine Woche noch ist er Vorstandsvorsitzender von Daimler Trucks, Herr Daum. Spüren Sie den Abschiedsschmerz schon?
Noch nicht, weil ich noch 3 Monate und eine Woche als Vorstand mit dabei bin, eine Menge großer Projekte noch habe, an denen ich arbeite, aber dann wird der Abschiedsschmerz schon einsetzen, ja.
Ja, die Mobilitätsindustrie ist im Umbruch, da kann man sagen, was man will. Bei Ihnen läuft es aktuell gut, aber dass das kein Selbstläufer ist, das wissen Sie wahrscheinlich aus Erfahrung. Worauf kommt es denn jetzt an für so einen CEO oder eine CEO, weil Ihre Nachfolgerin ist ja eine Frau?
Was ein CEO immer machen muss, ist wie ein Unternehmer zu denken. Das heißt, langfristig auf der einen Seite zu denken. Das heißt, wie wie sieht das Auto 2030 aus, was muss ich tun, damit die Firma auch 2040 weltweit stark unterwegs ist. Und man muss gleichzeitig gucken, dass ich dieses Jahr das entsprechende Geld verdiene, um, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, 4 Milliarden im Jahr zu investieren und das aus eigener Kraft vorher erwirtschaftet zu haben. Das ist auch eine große Leistung und da sitzt ein Riesenteam dran, das das jedes Jahr neu umsetzen muss.
Karin Ratström, so heißt Ihre Nachfolgerin, was muss die tun, um die Fragen zu beantworten, die Sie gerade gestellt haben? Also erstens, wie sieht ein LKW 2030 aus? Und zweitens, was muss Frau Ratström tun, damit ihr Unternehmen 2040 noch so gut dasteht wie jetzt?
Also erstmal bringt Karin Ratström hervorragende Voraussetzungen mit und viel Erfahrung im LKW-Bereich mit, um genau diese Antworten zu liefern. Und es ist völlig falsch, wenn der herausgehende CEO seiner Nachfolgerin erzählt, was sie eigentlich zu tun hat. Das findet die schon gut selber raus und sie ist ja auch Teil unseres Teams und von daher bei vielen unserer Strategien intensiv mit dabei gewesen. Da steckt auch in unserer heutigen Strategie schon bereits eine Menge Karin Ratström drin.
Ihre Bilanz als Chef, die kann sich auf jeden Fall sehen lassen, aber es gab natürlich auch schwierige Momente in Ihrer Karriere. Können Sie mal so einen raussuchen, wo Sie sagen, da hätte ich fast hingeworfen?
Nee, hingeworfen hätte ich nicht. Dazu bin ich eigentlich, ich habe immer meine Lebensphilosophie, es gibt kein Problem, mir ist nur noch nicht die Lösung eingefallen. Es war mir immer wichtig, mit ganz tollen Teams zusammenzuarbeiten, sehr starke Mitarbeiter, die ich auch heute habe. Und wenn man dann zusammensetzt, kriegt man immer genügend Ideen, um auch Probleme zu lösen.
Mhm. Gibt es persönliche Herausforderungen? Also ich denke zum Beispiel, vor einem Jahr, da ist der Finanzchef Jochen Goetz im Alter von 52 Jahren ganz unerwartet gestorben. Das war ganz in den Medien drin. Ja. Was macht denn sowas mit so einer Führungsetage, mit so einem Unternehmen? Muss man da ganz mal kurz mal innehalten? Weil man rennt ja die ganze Zeit.
Ja, vor allen Dingen, Jochen Goetz war ein enger Freund, langjähriger Wegbegleiter. Wir sind am Freitag aus New York zurückgekommen, waren gemeinsam 48 Stunden in den USA unterwegs und wollten am Montagmorgen mit wichtigen Sitzungen weitermachen. Ich schreibe ihm am Samstagmorgen noch eine E-Mail und sage, du hast das gelesen, wie bereiten wir uns dabei bis Montag vor? Und in dem Moment ist er wahrscheinlich genau gestorben. Das war richtig tragisch und hat natürlich unser Unternehmen schon durcheinander gewirbelt. Aber wir haben immer gute Teams, die dahinter stehen, die das dann auffangen. Es liegt nicht an einer Person. Wir sind kein Fußballverein, wo der eine Star, der dann ausfällt, sofort dann das ganze Team in Umbruch bringt.
Und das gilt auch für Martin Daum?
Das gilt genauso für mich.
Ja. Wie planen Sie denn Ihre Zeit? Also Sie haben sich noch eine kleine Übergangsphase eingebaut. Bis Ende des Jahres bleiben Sie noch da, aber dann ist dann wirklich Schluss.
Dann ist wirklich Schluss. Und dann muss auch Schluss sein, weil wenn der Vorgänger anfängt, dem Nachfolger ins tägliche Geschäft reinzureden, das hat mir früher auch nie Spaß gemacht.
Kann er auch lassen. Ja, ich meine, er kann es ja auch, kann ja auch da bleiben und es lassen. Oder geht das nicht?
Nein, das geht nicht.
Okay.
Und außerdem freue ich mich auf den Ruhestand. Ich meine, ich bin jetzt werde 65, also ist doch nichts Schlimmes.
Es sei Ihnen gegönnt. Was planen Sie denn für die Zeit?
Morgens zusammen mit meiner Frau zu frühstücken, Bücher zu lesen, die ich seit langer Zeit schon immer lesen wollte, mehr Zeit mit meinen Enkelkindern zu verbringen, zu reisen. Es gibt genügend Ideen.
Und ab und zu mal SWR1 Leute live zu hören?
Das höre ich schon seit über 20 Jahren, habe sie als Podcast abonniert und finde es eine unheimlich spannende Sendung.
Und ich habe nicht bezahlt für diese Äußerung. Was wünschen Sie sich denn jetzt, wenn Sie mal an die Zukunft nicht nur Ihres Unternehmens denken, sondern für die gesamte Nutzfahrzeugebranche, wie die in Zukunft aussieht auf den Straßen der Welt?
Dass wir den Umbruch, die Transformation hin zu CO2-freiem Fahren schaffen und dass wir es gemeinsam mit unseren Kunden schaffen. Und unser Kunden ist nicht nur der Spediteur, der Unternehmer, sondern auch der Fahrer. Und das hat man ja auch in den Kommentaren vorhin gesehen. Das ist noch ein langer, langer Weg, dass wir diesen Umbruch gut hinkriegen, dass wir alle Verhaltensänderungen, die notwendig sind, tragbar machen, dass wir eine Wirtschaftlichkeit finden für Unternehmen, für unsere Kunden und dass wir am Ende doch wirklich den Klimawandel bekämpfen können.
Und das Ganze technologieoffen?
Das Ganze voll technologieoffen, damit ist mir aber nicht bange, das nennt sich bei uns Marktwirtschaft, die beste Lösung wird sich durchsetzen.
Sind Sie auch optimistisch, dass wir die Probleme, die wir aktuell in der deutschen Wirtschaft haben, gelöst kriegen?
Ja, da bin ich sehr optimistisch, das ist vielleicht unsere deutsche Sorge, dass wir manchmal viel zu viele Sorgen haben. Ich habe ja sehr lange in den USA gearbeitet, da geht man mehr dran. Lassen Sie die Ärmel hochkrempeln und dann nach einer Lösung arbeiten, werden wir in Deutschland auch manchmal zu pessimistisch sind und mehr die Probleme sehen als die Lösungen.
Also dann krempeln wir die Ärmel hoch und für Ihren Abschied wünsche ich Ihnen, wie wird denn der aussehen überhaupt? Machen Sie eine Party?
Ja, da wird es eine ganze Menge Partys geben, hoffentlich nicht zu viele.
Gut, also da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei. Vielen Dank, Martin Daum, dass Sie zum Abschluss Ihrer langen Karriere einmal hier bei uns in SWR 1 Leute waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.